Namaste, willkommen all zusammen. Welcome.
Om Shanti Shanti Shanti. Namaskar, Namaskar. Welcome, welcome to Satsang. Welcome everyone.
Welcome. Wir haben ein Mikrofon, ich werde etwas lauter sprechen. Falls ihr mich nicht hört, sagt bitte Bescheid. Ich probiere etwas lauter zu sprechen, falls es nötig ist. Und falls noch irgendwelche Fragen da sein sollten. Wir versammeln uns immer wieder an verschiedenen Plätzen und Orten, um ein paar Dinge, die vielleicht Klärung bedürfen, zu klären. Und Satsang ist eine Einladung dafür, vielleicht ein paar Kleinigkeiten aus dem Weg zu räumen, die zwischen uns und unserer wirklichen, göttlichen, wahren Natur stehen könnten. Nicht, dass das essentiell was ausmacht. Ob man seine wahre Natur kennt oder nicht, das macht keinen Unterschied. Wie es so schön heißt, der der Erleuchtung ist es egal, wie du sie erlangst. Gott ist es wurscht, ob du ihn kennenlernst, er braucht deine gnädige Anerkennung nicht. Er ist bereits vollkommen. Wir sind alle in göttlicher Wirklichkeit verankert. Wir können machen, was wir wollen. Wir können, weil es ist ein freiwilliges Geschäft. Das mit Gott ist eine Freiwilligkeit. Niemand kann dich überzeugen, niemand kann dich zwingen, niemand kann es dir in dein Herz legen, wenn dein eigener Durst stark genug und dein Verlangen stark genug ist, kann dich keine Macht der Welt, eher so würde ich sagen, dich aufhalten. Nicht mal die beste Religion kann dich davon abhalten. Nicht mal der beste Satsanglehrer kann dich davon abhalten. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Nichts und niemand kann dich davon abhalten, wirklich in deinem essentiellen, liebevollen, ganz einfachen, menschlichen, göttlichen Sein, dieses Leben zu genießen. Satan ist nur eine Einladung, keine Belehrung, weder eine Belehrung mit EH noch eine Belehrung mit EE. Ihr seid genug belehrt worden und entleert. All das hat zu nichts geführt. Für mich ist Satzung immer eine Einladung, in eine grundtiefe Ehrlichkeit mit sich zu kommen. Ein Symptom gibt es nämlich, wenn man tatsächlich göttliche Wirklichkeit irgendwie gefunden hat oder sich hat finden lassen. Sie ist nicht mehr umkehrbar. Nicht mehr umkehrbar. Es ist nicht etwas, was morgens immer so gut hinhaut beim Meditieren und nachmittags, wenn der Partner seine Prä-, Post- und andere Menstrualen, Männer natürlich auch, die Männer sind chronisch prämenstrual, habe ich schon. Bei den Frauen reinigt sich das wenigstens einmal im Monat. Wir sind schon interessante Wesen. So, willkommen alle meine lieben Freunde, Krone der Schöpfung, die tatsächlich wahrhaftig so ist. Die Frage ist, ob du das für dich so empfindest und erlebst täglich. Wir sind dazu verdammt, die Krone der Schöpfung zu sein. Alles andere wird Leid und Sorgen, Diskussionen, endlose Dispute. Satsang ist für mich das Ende aller Diskussion und das Ende aller Selbstgespräche. Das Ende aller Erkenntnis, das Ende aller Versuche, Gott in einen erfahrbaren Raum hinunterzuzwingen, dass man ihn gesehen hat, erfahren hat, dass man ihn manifestierend, das ist eine Schande aus einem arroganten menschlichen Verstand geboren. Gott kann nicht. Gott ist ein Synonym, ein anderes Wort für das, was immer unverändert da ist. Weder Tod noch Geburt noch Kommen und Gehen können dieses, was wir sind, also göttliche Wahrheit, jemals erklären, erfassen, beschreiben, danach leben. Gott kann nicht in eine relative, erfahrbare Dimension hinuntergeholt werden. Das ist eine sehr traurige Nachricht für all die, die sich tagtäglich bemühen, ihn auf die eine oder andere Weise, sogar auf die Nichtweise, irgendwie doch noch zu packen. Ihr habt schon gehört, ein Weg wäre, nicht zu praktizieren. Und jetzt praktizieren einige schon fleißig so viele Jahre nicht. Und immer noch nichts passiert. Andere sagen, du musst was tun. Ohne Praxis, ohne Hingabe passiert nichts. Und da passiert auch nichts. Satsang ist eine menschliche Einladung, wirklich in deinen Humor, in deine Ehrlichkeit, Wahrheit zu kommen, dir nichts mehr einzubilden, nichts mehr zu erwarten, nichts mehr zu hoffen, auf nichts mehr zu warten. Eine endgültige Desillusionierung. Nichts Negatives, im Gegenteil. Jegliche Illusion ist tatsächlich nur eine Last. Selbst auf Gott zu warten ist eine Last, wie die französischen Existenzialisten warten auf Godot so schön beschrieben haben. Und es kann eine Riesenlast sein. Auf was warten wir? Deswegen ist es eine Einladung dieser Satz für all die, die des Diskutierens leid sind und wirklich nach Hause möchten, als letzten und tiefsten Wunsch. Und ich bin hierher beauftragt worden, wenn man so will. Ich habe versucht, mich jahrelang davor zu drücken. Mein Meister hat mir gesagt, ein paar Jahre bevor er gestorben ist, ich sollte in unserem Urlaubszentrum in Griechenland öffentlich Satsangs halten, aber ich wusste ja aus eigener Erfahrung, dass wir uns alle was anders vorstellen. Das Ende aller Vorstellungen kann man sich nicht vorstellen. Das einfachste aller einfachen Dinge kann man sich nicht vorstellen. Gott ist bereits verwirklicht. Jeden Moment, jeden Atemzug. Jeden Atemzug. Möchtest du ihn haben, ist er weg. Möchtest du es wissen, ist es weg. Möchtest du es erfahren, ist es weg. Denn das sind, deswegen sage ich mal, bei der Erleuchtung ist immer einer zu viel. Vielleicht schon immer einer zu viel. Geschweige denn bei der Bemühung, es haben zu wollen. Das sind schon zwei zu viel. Und wohl oder übel müssen wir tatsächlich die Konsequenzen dieses falschen Verständnisses um unsere Identität auch im äußeren Sinn, im politischen Momentan kann keiner die Augen verschließen, auch vor den äußeren Konsequenzen dieser leeren Suche nach Inhalt, Anhäufung, Haben, Besitzen, was diesen Planeten in so eine riesige Wüste verwandelt und auf politischer Ebene, auf so vielen Ebenen. Psychologische Ebene ist, soweit ich es sehen kann, die gleiche geblieben wie seit Jahrtausenden. Ein paar Landeskollegen von mir haben immer gesagt, bevor du irgendetwas machst, irgendetwas anstellst, irgendwas manifestieren möchtest, finde erstmal heraus, wer du bist. Finde erstmal heraus, was dieses Gefühl von eigener Existenz eigentlich ist. Und meine lieben Freunde, es ist tatsächlich nicht so schwierig und nicht so weit weg. Das Höchste ist im Nächsten enthalten, in diesem Atmen, jetzt in diesem Moment, in diesem Nicht-Herumstochern, in irgendwelchen Problemen. In diesem, bist du nur mutig genug, den Stocherer wegzuschmeißen? Das ist es. Die Mistgabel des Herumwühlens im eigenen archäologischen Verstand. Bist du bereit? Das ist das Einzige. Und da ist kein großes Aufhebens. Eine ehrliche, menschliche Sehnsucht, gefolgt von Wegwerfen der intellektuellen Mistgabel. In meinem Fall war es wichtig, einem Menschen zu begegnen, bei dem ich das Gefühl habe, ich kann keine Vergangenheit bei meinem Meister anwenden, tut mir leid. Hat seinen Körper zwar verlassen, aber soweit es mich betrifft, und das hat er mir damals gesagt, ist er in jedem Atemzug hochlebendig. Hat mir damals prophezeit, du wirst es schon noch verstehen, was ich meine. Mittlerweile sind viele Jahre, viele Monde vergangen und ich verstehe immer mehr, was er meint. Jeder Ausatem und jeder Einatem vertieft nur eine unbeschreibliche Einfachheit, Menschlichkeit, Spiritualität ist Menschlichkeit. Wir müssen uns nicht irgendwo hin transformieren. Gestern hatte ich erst eine lange Mail beantwortet von jemandem, der mir über Mail eine Frage geschickt hat, ist es wichtig, viel Schmerz zu erfahren als Transformationsagent? Weil Schmerz macht uns ehrlicher, Schmerz macht uns wahrer. Die Antwort, die in dem Moment kam, war, ja, Schmerz brauchen wir, aber Transformation nicht. Schmerz macht uns einfach ehrlicher. Aber lass das Ziel, dass du dich transformieren musst, einfach mal sein. Du wirst nicht morgens aufwachen und plötzlich als Hase Hörner haben. Wenn du als Hase hergeboren bist, wirst du morgen immer deine schönen Hasenohren haben. Du wirst genau die gleichen Ticks haben, die du hast. Wenn du Brillenträger bist, wirst du morgen immer noch deine Brille eventuell brauchen. Vielleicht nicht. Wenn du gerne Schwarztee magst, wirst du nicht plötzlich einsehen, dass das ein Fehler war und jetzt mit Kamille anfängst. Gott ist das, was in deinem Herzen immer unschuldig bei allem, was du machst, dabei ist, dir zuguckt, dir hilfreich zur Seite steht. Ganz einfach. Magst du Böses tun? Sagt er, oh, wir machen was Böses. Magst du was Gutes tun? Ah, jetzt machen wir was Gutes. Ihm ist es alles völlig gleich. Wir sind frei. Wir sind keine Marionetten, die gewaltsam in die Liebe und die Güte zurückgeführt werden müssen. Deine Freiwilligkeit zurück zur Liebe, zurück zur Bewusstheit, zurück zu dem, was du tatsächlich bist, ist die große Ekstase des menschlichen Lebens. Das ist für mich Satsang. Freiwilligkeit. Mich konnte nie jemand von irgendwas überzeugen, weil ich immer gedacht habe, okay, was für dich passt, mag für dich stimmen, für mich stimmt es nicht. Jeder muss seinem eigenen Herzen, seinem eigenen Weg folgen und seine eigene göttliche Wirklichkeit letztendlich leben und manifestieren, wenn er möchte. So, soweit mein Monolog. Der Rest ist dein Satsang. Mein Satsang ist hiermit gelaufen. Wenn du mir zugehört hast und zuhören möchtest, mehr Wissen brauchst du nicht. Das ist schon fast zu viel. Das ist schon fast zu viel. Daraus leiten sich alle heiligen Schriften ab. Ob das Dhammapada ist, oder die höchste Einsicht eines Tilopa, oder ein Zen-Philosoph, der sagt, dass die Zehnschritte zum Stier beim ersten Anfang, beim Geruch, und alles leitet sich von diesem unschuldigen Moment ab, wo du für einen kurzen Moment dich in Ruhe lässt, nicht mit der Mistgabel herumstocherst in dir. Nutzen wir doch einfach diese kurze Zeit, in der wir uns hier treffen, und stochern wir mal nicht herum. Kaum auszuhalten. Yes.
Der mögliche Gedanke des Satsangs auch ein Stochern.
Ein?
Auch ein Stochern. Also die Illusion, dass ich im Satsang das finde, auch die Desillusion, auch dieser wirkliche Gedanke. Und,
nein. Nein, es kommt auf den sogenannten Suchenden drauf an. Was einen Satsanggeber, einen Satsanglehrer, einen Meister ausmacht, ist, dass er keine Schüler akzeptiert. Er sieht nie irgendjemanden, der irgendetwas nicht hätte, nicht haben könnte. Er sieht keinen Unterschied zwischen sich und allem anderen, allem Sein. Das gleiche Paramatman, das gleiche Brahman, das gleiche göttliche Sein ist in uns allen da. Wir Menschen sind in der Gabe beschenkt worden, dass wir ein Ich, das höchste, die heißeste Versuchung, seitdem es das Universum gibt, ist nicht Milka, sondern das Gefühl, ich bin. Sofort mit dem Ich bin kommt ein Wow. sofort nach dem Wow kommt,
ich kann.
Dann, ich könnte. Und dann, wenn ich wollte. Ein großes Gefühl von Freiheit, ein großes Gefühl, ja, ich könnte sogar an Gott glauben, wenn ich wollte. Ich könnte sogar das Höchste, was das Ich könnte sogar dieses Ich aufgeben. Eines Tages würde ich es aufgeben müssen, denn es macht mir nur Ärger. Das sind alles Konsequenzen eines sogenannten Geschenks, das als Ich Bin anfängt. Das Ganze ist also eine Verschwörung sozusagen, die sich als Geschenk aus einem Geschenk entwickelt hat. Und jetzt versuchen wir aus einem illusionären Ich eine illusionäre Freiheit uns in irgendeiner Form herbeizuholen. Das heißt durch Meditieren, exzessives Meditieren oder exzessives Nichtstun. Weil viele von euch sind advaitisch schon so weit belesen und erfahren, dass sie gemerkt haben, ja, dieses hat nicht so viel gebracht eigentlich. Du gehst mal mit nichts tun. Und viele große Lehrer sagen, Gott muss nicht von dir realisiert werden. Er ist bereits der Fall. Also läufst du herum durch den Park und sagst, er ist bereits der Fall. 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 Und wieder passiert nichts. Daher empfehle ich, Satsang als eine Möglichkeit zu sehen, komplett in einem Feld von Vertrauen, liebevollen Loslassen, mit einem sehr schwierigen Projekt zu experimentieren, nämlich mit absolut nirgendwo hinwollen, nichts machen, sich ausruhen, göttliches, universales, galaktisches, unendliches, infinites Ausruhen. Es ist ein körperlich-seelisches, emotionales Resultat, wenn man anfängt, göttliche Realität zu spüren. Etwas im Körper fängt an zu entspannen. Etwas im Herzen fängt an zu entspannen. Du spürst deine Gedanken, die mögen kommen und gehen, aber eine riesige Lücke klafft zwischen jedem einzelnen Gedanken, du siehst sie schon von Weitem kommen, antraben, und die meisten schickst du wieder weiter am Anfang und nachher brauchst du nicht mal schicken, weil die kommen gar nicht mehr zu dir. Sagen, der ist hoffnungslos verloren. Er widmet uns einfach zu wenig Aufmerksamkeit. Und Satsang ist eine Einladung, dir ein Gefühl davon zu vermitteln, nicht eine Belehrung. Jesus hat immer sehr schön gesagt, trinke mich, esse mich, damit ist es gemeint. Ihr könnt mich auch gerne mit Fragen bohren, ist kein Problem, ich kenne deine Sprache, ich kenne deine Grammatik, ich kann dir antworten, aber am meisten hast du von mir, wenn du mich trinkst und isst. Messer und Gabel habe ich auch dabei. Erst wenn man wirklich bereit ist, das argumentative Erkennen und das Vergewaltigen eines Gottesprinzips in die erfahrbare Welt erwirken zu wollen, fängt man an, ein wirklicher spiritueller Wahrheitssucher zu werden. Dafür ist Satsang da. Auch dafür da, um die Hypnose auf ein nicht vorhandenes Problem endlich zu lösen. Du hast kein Problem. Du hast nicht mal das Problem, dass du unerleuchtet durch dieses Leben tappst. Auch das ist eine absurde Vorstellung. Absurder geht es gar nicht mehr. Und nur durch die liebevolle Hingabe an einen, der das aus seiner Autorität, seines Herzens heraus sagen kann, kannst du es vielleicht akzeptieren und zulassen. Mein Gott, wonach suche ich denn immer? Was passt mir immer nicht? Wenn man das mal verstanden hat, auf kleiner Ebene zunächst, das kann auch Beziehungsebene zum Beispiel sein. Was passt mir ständig an meinem Partner nicht? Das ist eine Ebene, die kennen wir alle. Wenn man das herausgefunden hat, dass das nie was bringt, dann ist man ein großes Stück weiser geworden. Man hat noch nie von einem Partner gehört, der sich der Wünsche des Partners gemäß verändert hätte. Man hat gelernt, sich zu arrangieren, aber tief im Herzen hat sich noch nie jemand für irgendjemand anderen in irgendeiner Form verändert. Auch wenn er so tut, als ob, sobald er um den Block gebogen ist, kommt der große Aufatmen und der eigene Atem kommt wieder ins Spiel. Und dann sagt man, Schatz, ich habe dir die Fische mitgebracht, die du gewollt hast. Irgendwas. Ich habe deine Blume natürlich nicht vergessen. Mit dieser authentischen Menschlichkeit gehe auch an dieses größte Thema heran. Wer bin ich wirklich im Herzen? Was ist das, diese Präsenz? Schau sie dir mal an, spür sie von allen Seiten. Zunächst ist da eine künstliche Trennung, ein Beobachten dessen, was man ist, was an und für sich gar nicht möglich ist, aber eben dieses Geschenk eines wesentlichen Ich Bins kann das auch kreieren, eine illusorische Beobachtung, bis du feststellst, aha, weit und breit ist doch nur dieses da, was eh schon da ist. Eines. Man kann es teilen, wenn man möchte. Man kann sich aufteilen in ein höheres, erleuchtetes und ein tiefes, unerleuchtetes. Wahrlich, es ist eine große Illusion. Gott ist deine einzige, wahre Natur. Nichts hat dir jemals gefehlt. Dir hat nie irgendjemand fehlen können. Und es ist ein wirkliches Geschenk, wenn man jemanden in diesem Leben getroffen hat, der einem das klar vermitteln konnte, bei dem du es klar hast akzeptieren können. Untersuche es für dich. Und hör nicht auf. Yes.
Ich habe gestern eine wunderbare Erklärung bekommen für die Probleme der Welt.
Aha.
Und zwar, es geht alles auf Adam und Eva zurück.
Okay.
Und die Welt wäre viel besser, wenn Adam und Eva Chinesen gewesen wären, weil die hätten die Schlange gefressen und den Apfel stehen gelassen.
Excellent. Very nice. Very nice. Schlangen Chop Suey. Wenn du mich ganz ehrlich danach fragen würdest, würde ich dir ganz ehrlich antworten, Welt, welche Welt? Welche Welt? Und alle, die Ursache für Tod ist die Geburt. Ursache für die Welt ist unsere Sehnsucht. Und diese Welt lassen wir jeden Tag neu erstehen und neu erwachen. Was passiert eigentlich mit diesem wunderbaren Wesen, was in deinem Herzen schlummert, während du 8 Stunden hoffentlich tief und gesund und selbstvergessen in den Nächten liegst und schläfst? Was passiert? Wer bist du da? Ich meine, du bist in dieser Zeit genau das Gleiche. Liebevolle, ehrliche Wesen wie jetzt auch. Nur sobald dein Geist erwacht, kommt diese Dimension des Ich Bin und ich denke, also suche ich Also möchte ich, also will ich irgendwo hin. Und es ist nur Angewohnheit mit der Zeit. Lernt man, okay, ich kann erwachen. Man kann sagen, ich wasche dich jetzt, ich putze jetzt deine Zähne, ich kämme dich jetzt, ich liebe dich, ich pflege dich, du bist ein Geschenk. Und dennoch ist man verbunden mit dieser Quelle, mit Brahman, mit diesem Sein. Und ich verspreche dir, je mehr du dich daran erinnerst, während du wach bist, wer bist du, wenn du schläfst, wird auch das Bewusstsein immer mehr als eine ganz stille, dein Schlaf nicht störendes Gewahrsein sogar in den Schlaf hineinkommen, aber nicht als eine aktive Übung. Du trinkst richtig aus tiefster Seele eine absolute Selbstvergessenheit, ein Verschwinden, ein Gehen. Alles, die ganze Welt geht, du gehst, alles geht und du bekommst es mit auf einer ganz sanften, stillen, dich nicht störenden Art, nicht vom Intellekt. Deswegen sage ich immer, nur Gott kann sich selbst erkennen, du nicht. Brahman erkennt Brahman, das Unmanifestierte erkennt. Man kann nicht sagen, ich habe Gott erkannt. Das ist wie bei einer Eisenbahn, die zwei Gleise braucht. Die werden sich nie treffen. Sonst kann der Zug des Ichs nicht fahren. Es sind immer zwei. Und wenn du in Liebe und Einfachheit und Ehrlichkeit tief genug geworden ist, dann kommt von selbst diese Erkenntnis, dass ich das bin, was allen zugrunde liegt. Meinem Glücklichsein liegt das zugrunde, meinem Unglücklichsein liegt das zugrunde, meiner Gesundheit liegt das zugrunde. Wenn ich gesund bin, ist es da, wenn ich krank bin, ist es da. Ja, sogar, wenn ich lebe, ist es da. Und ja, sogar, wenn ich sterbe, ist es da. Ist keine große mystische Erkenntnis. Wir sind das, was immer da ist. Und das, wenn ein Mensch diese Ekstase seiner eigenen Unsterblichkeit, seines eigenen lebendigen Wesens auch nur ein bisschen ahnt, eröffnest du einen Kanal von unermesslicher Freude, Klarheit, Wachheit, Präsenz, Glück. Du musst auch nicht den ganzen Tag lachen, um allen zu zeigen, wie froh und glücklich du bist. Denn du siehst diese Freude überall als das tickende, elementare Urteilchen, aus dem alle Welten kommen. Gott ist Freude, Wachheit, Bewusstheit, das, was wir sind. Satyam, Shivam, Sundaram. Bewusstheit, Wahrheit, Bewusstheit und Freude. Diese Dinge kommen immer zusammen. Wenn du Wahrheit sozusagen erkannt hast und es macht dich nicht glücklich, dann ist es nicht diese Wahrheit, von der wir sprechen. Und wenn du eine Freude gefunden hast, die dich nur high macht, dann ist es nicht die Wahrheit, von der wir sprechen. Und wenn du ein High gefunden hast, das diese Wahrheit nicht über alle Tage hindurch gleichmäßig trägt, ist es nicht das High, von dem wir sprechen. Nächste Frage. Next Bonbon.
Wo ist das Baby?
Wo ist er? Wie alt?
8 Monate.
8 Monate, das ist das beste Alter für Satsa. Thank you.
junger Mann.
Das ist jetzt auch nicht bei zum Beispiel Kürtern kommt und beim Mann war letztlich hin. Das ist auch etwas, was wahrscheinlich vielleicht bei anderen geht. Ist das dann auch nur ein Buch dabei? Oder ist das, hat das etwas von dieser wahren Freude?
Absolut, absolut. Wenn du Mantra singst und diese Freude spürst, geh weiter, immer mehr. Das ist nur ein kleiner Anfang und so viel mehr kann nachher kommen. Ich habe auch nichts gegen die kleine Freude eines Bias. Jetzt können wir so viele Kisten nachher noch eingetaucht werden. Da war ich jemand?
Ja. Ich wollte etwas fragen über das Vergessen und sich erinnern. Was gibt es zu erinnern und was vergesse ich immer scheinbar? Was ist das? Ich versuche mich zu erinnern und ich weiß gar nicht, was soll ich eigentlich erinnern.
Was wir meist, das ist eine sehr, sehr wesentliche Frage. Für mich vielleicht die wesentlichste Frage überhaupt, die du gerade gestellt hast. Die Bedeutung des Vergessens und was vergessen wir immer? Und woran sollen wir uns erinnern? Der historische Buddha hat ja, als er anfing zu lehren, war er wahrscheinlich so um die 40, vermutet man, weil der ist als junger Mann von seinem Palast weg, hat frisch die Geburt seines Kindes noch mitbekommen und ist dann zerrissenen Herzens aus dem Palast geflohen, weil er konnte einfach diese Sicherheit, dieses prädeterminierte und durchstrukturierte und voraussehende nicht mehr aushalten. Mit voraussehende meine ich, er wusste, was morgen sein wird, übermorgen sein wird, überübermorgen. Den Prunk des Palastes und er ist dann den eines Morgens ist er Hals über Kopf mit Hilfe des Wagenlenkers des Palasts entkommen und hat genau nach dieser Frage gesucht. Irgendetwas in seinem Herzen hat ihn sein Leben lang, auch als er trunken von all diesem schönen Mantrasingen und Bier und anderen Soma-Getränken in seinem Palast, so ermüdet war, wollte er Wesentliches, Ehrliches, Echtes und Wahres kennenlernen und ist dann wohl ziemlich lange erst von verschiedenen Meistern zu verschiedenen Meistern gegangen, viele Praktiken gemacht, gefastet, meditiert, exzessive Praktiken des Selbstvergessens, auch den Körper vernachlässigen. Es gibt viele Darstellungen vom historischen Buddha, wo er so als halbes Skelett irgendwo so da sitzt und nur noch Knochen und Haut ist und meditiert, 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 dass so viel Sehnsucht, um herauszufinden, wer, um Gottes Willen, ist hier, wer bin ich? Und man sagt, in Bodh Gaya, das ist nicht weit weg von der Stadt, wo ich Papaji traf, Lucknow, nur, ich glaube, anderthalb Tagesreise mit dem Zug weiter, in Bodh Gaya hat er sich von dem ständigen Meditieren so erschöpft und von dieser ständigen Suche. Und jeder hier, der hier im Raum sitzt, kennt das und weiß genau, was ich meine. Du musst nicht fasten, du musst nicht, aber irgendwas an dir geht dir doch wirklich langsam auf den Keks. Ob du es zugibst oder nicht, ist es völlig egal. Je mehr du es zugibst, desto schneller ist die Sache zu Ende. Je länger du deinen Keks verteidigst, deine Freiheit. Ihm ging dieses ganze Fasten und das Erkennen und am nächsten auch wieder Vergessen auf den Keks. Und zwar so gehörig auf den Keks, dass er sich, wie die Legende es erzählt, sich hingesetzt hat mit dem absolut, da war kein Vorsatz mehr da. Nicht, ich setze mich jetzt hin, um irgendwas, sondern, Es hört sich, als ob es was Negatives wäre an, aber eigentlich ist das, was wir mit Prata, mit Prayana, Prata oder Hingabe, Surrender auf Englisch. Es gibt viele Mantren, die mit Surrender gehen. Mit Hingabe. Er konnte nicht mehr. Er ging sich selbst langsam so auf den Keks. Und er war wirklich verwundet. Seine Seele war im tiefsten Schrei nach Gott. Verblutend. Sich hingesetzt. Und man sagt, dass er unter diesem Baum so da lag und wahrscheinlich muss sein ganzes Leben Revue passiert sein. Alle Meister, die er getroffen hat, alle Erfahrungen, einschließlich seiner Past Life sozusagen im Palast. Alles muss seinen Blicken Revue passiert sein. Und in einem Moment, wo er sich vollkommen allein gefühlt hat und sich hingegeben hat, sah er nur wie ein Blatt von dem Baum langsam wiegend Richtung Boden fiel. Und man sagt, das hat er später gesagt, sobald dieses Blatt den Boden berührte, seine Seele war so sehr mit diesem Blatt, weil da war nichts mehr, da konnte er sich nichts mehr einbilden. Ich bin ein großer Guru, ich bin ein großer Sucher. Seine Augen und seine Seele waren eins, sah dieses Blatt, wie es den Boden berührte und irgendetwas in ihm berührte den Boden, sagte er. Irgendwas in ihm fand den Boden. Und zwar so hell und so klar, so unzweideutig, unmissverständlich, dass er sich ab diesem Moment nicht mehr vergessen konnte. Und nachdem er ein paar Tage später zum ersten Mal in Sarnath, das ist eine kleine Kleinstadt in der Nähe von Varanasi, seine Gefährten, mit denen er unterwegs war, die haben gesehen, da ist irgendwas, plötzlich hat er auch nicht mehr richtig gefastet, seine Mantren hat er durcheinander gebracht, seine Meditationszeiten liefen nicht mehr so exakt, er wurde auf eine angenehme Weise sehr vergesslich, er schlief statt bis um 4 Uhr morgens, plötzlich weckten ihn die vorbei, man sagte die Dobiwalas, die zum See gingen, um die Wäsche zu waschen, um 7, 8 Uhr morgens, da ist ein Asket schon längst mit all seinen Gebeten und allem fertig, weil er fängt um 4 Uhr an, und der wachte so selbstvergessen und der Sucher war ein für alle Mal gestorben, der Finder war auch ein für alle Mal gestorben, das was da ist, als Atem sich ausdrückt, als Präsenz sich ausdrückt, nicht von irgendjemand verstanden werden braucht, weil es so selbstscheinend klar ist, von niemandem bestätigt werden braucht, das hat seinen Lebensrhythmus dann plötzlich bestimmt und die fanden, irgendwas ist mit ihm, der ist nicht mehr so griffig, nicht mehr so knackig in seinem Chef. Aber der wirkte verändert und glücklich. Dann haben sie ihn gebeten, erzähl doch, was ist passiert. Und dann hat er sein erstes Gespräch, seinen ersten Sermon. Und bezeichnenderweise der erste Satsang von Buddha, dem historischen Buddha, begann mit den Worten, wir sind das, was wir denken. Denken bestimmt die Welt, in der wir leben. Und wir folgen dem, was unser Denken kreiert hat. Sozusagen, wir kreieren unsere eigene Realität. Ein sehr weittragendes, ein sehr tiefes Erkennen ist hier verborgen. Das heißt, Denken ist göttlich, ist wunderschön, ist nicht zu erkennen mit seinem Denken. Es ist herrlich, es ist kreativ. Du kannst deine Welt kreieren, du kannst dir vorstellen, ich gehe jetzt zu Paris, hat sagen, nee, da war ich schon, hat nichts gebracht. Ich gehe jetzt ins Schwimmbad. Du bist frei. Du bist frei. Die Konsequenzen des eigenen Handelns muss man allerdings selber immer tragen. Man kreiert sich seine eigenen Konsequenzen. Und später, nachdem Buddha 40 Jahre lang, sagt man, er wurde sehr alt, circa 80 Jahre ist er gestorben, hat sein Cousin, der ihm so nahe war, dass er eben die Wahrheit nicht so verstehen konnte, man sagt es übereinander, ihn gefragt, hey, komm, jetzt sag doch mal, du bist am Gehen und wir sind hier alle noch am Suchen. Was ist die Essenz all dessen, was du jemals gelehrt hast? Sag uns wieder die Essenz, wir haben keine Zeit mehr. Und Buddha war an sich schon am Gehen. Er wollte seine Seele schon entlassen und hat kurz noch die Augen aufgemacht und hat ein Wort gesprochen, sagt man. Und das ist wohl ziemlich historisch bei überliefert, hat gesagt, Sammasati. Sammasati. Und ist gestorben. Als ob nichts gewesen wäre. Sammasati heißt die rechte Art des Sich-Erinnerns. Das heißt, wenn ich das kommentieren darf, wenn du im Satsang bist, erinnere dich vom tiefsten Wesen deines Herzens, dass du da bist. Wenn du nachher rausgehst und mitbekommst, wie dein Verstand anfängt, dies und jenes, was du gehört hast, erfahren hast, zu kommentieren, krieg es mit zumindest. Mach nichts damit. Sei da. Wenn du nachher zum Essen gehst und das Essen magst, jenes nicht magst, egal was du denkst und tust, erinnere dich, dass du da bist. Bei allem, was du machst, erinnere dich, dass du da bist. Diese Erinnerung ist ein gedanklicher Versuch, sich zu vereinigen mit dem, was wir sind. Über Gedanken, verbunden mit einer tiefen Sehnsucht, wird Moksha Liberation auch eintreten müssen. Denn wenn wirklich dein Herz sich dem verschrieben hat, ich möchte keinen Moment verpassen. Ich möchte diesen Moment achten, lieben und ehren, mich erinnern. Man kann diesen Moment nicht erleben, wenn man sich vergisst. Das geht gar nicht. Deswegen ist es ja, seitdem es Menschen gibt, auch so eine große, lohnende Sache, sich zu vergessen. Die besten Dinge, um sich zu vergessen, sind Krieg, Drogen, Philosophien, Religionen. Da brauchst du nämlich nichts denken. Die Philosophie, die Religion schreibt ja vor, bring niemanden um, das ist nicht gut und so weiter. Sachen, die eigentlich eine Beleidigung eines normalen menschlichen Verstandes darstellen. Und keiner, der bei Sinnen wäre, würde irgendjemanden nur ein Härchen krümmen. Und diese Tendenz zum Beispiel, dass wir sobald ein bisschen Bewusstsein aufflackert, es sofort irgendwie unterdrücken müssen, weil es eigentlich stört. Da ist schon wieder jemand. Stört mich. Eigentlich ein Verlangen, dich mit jemandem in dir zu verbinden, wird sofort tausendfachen Drogen versucht zu besänftigen. Deswegen eignen sich manche Drogen vielleicht ganz gut, um Licht auf einen Sachverhalt zu werfen. Viele spüren sich vielleicht zum ersten Mal, wenn sie mal irgendeine Droge genommen haben, mich gibt es ja auch noch. Kann passieren. Wenn man daraus aber eine Gewohnheit macht und sich immer wieder darauf verlässt, ist die Chance ziemlich groß, dass du dieses gewünschte, von Anfang an gewünschte nicht mehr erfährst. Im alten Indien gab es das sogenannte Soma. Einige von euch, die sich vielleicht damit beschäftigt haben, kennen das. Wahrscheinlich entspricht das der Droge in den 70er Jahren, die wir als LSD kennengelernt haben. Kommt eben ziemlich als nächstes. Man sagt, es war eine Mischung aus Pilzen und irgendwelchen anderen Substanzen. Die rechte Art, sich zu erinnern, meine lieben Freunde, besteht darin, dass du überhaupt nichts brauchst. Niemand muss dich erinnern, dass du zum Beispiel, dass dein Körper beatmet wird. Stell dir vor, der Körper, der müsste sich erinnern, dass er Atem braucht. Du wärst jetzt gar nicht da. So selbstverständlich atmet dieser wunderbare Körper, während du gerade hier sitzt, ein und aus. Weder du musst ihn daran erinnern, noch er muss sich erinnern. Es ist eine organische Symphonie, die zu diesem Ein- und Ausatmen führt. Und genau diese gleiche Symphonie führt dazu, dass du immer in Gott verweilst. Und das fängt tatsächlich an mit der Erinnerung. Erinnere dich, dass du da bist. Du bist der Schlüssel, du bist nicht das Problem. Wir denken mal, wir sind das Problem, ich muss irgendwie weg, ich muss mich transformieren, so wie ich bin. Pari kann erzählen, was er will, er kennt mich nicht so gut. Ich bin ein einziges Problem. Nein, du bist deine Lösung. Lerne, wie du zu deiner tiefsten Lösung sein kannst. Denn du bist deine Lösung. Du bist der Stellvertreter des höchsten Prinzips im Universum. Reines Bewusstsein. Wie kannst du reines Bewusstsein erfahren, wenn du schon deine kleinen Störenfriede, deine Gedanken verabscheust? Nein, lass sie doch alle ein in die Party. Lass auch die Gedanken kommen und tanzen. Die stören auch nicht. Ich garantiere dir, die stören nicht. Viele meinen, die müssen erst Gedanken loswerden und dies und jenes. Nein, nein. Wenn du dich an dich erinnerst, darf alles so sein, wie es ist. Die höchste Form der Selbsterkenntnis fängt mit diesem kleinen Samen der Selbsterinnerung an. Wie viele Gelegenheiten sind aber dazu, dass wir das vergessen? Du läufst die Straße, plötzlich fällt dir ein, und die letzten 10 Minuten warst du gar nicht da. Da war nur jemand, der deinen Körper benutzt hat, ist herumgelaufen. Jemand hat diskutiert, das warst gar nicht du. Jemand wollte Recht haben, das warst eigentlich gar nicht du. Denn wenn man einigermaßen bei Sinnen ist, ist es einem völlig egal, ob man Recht hat oder nicht. Auch das stimmt. Ist ja völlig egal. Ist ja völlig egal. Und wenn die Situation es erfordert, sagst du jemand auch kräftig die Meinung, sag mal, hör mal, so ein Quatsch. Aber du vergisst dich nicht. Alle Aspekte, Selbstachtung, Würde, Konzentriertheit, klarer Verstand, Mitgefühl, all das sind Konsequenzen dieser Selbsterinnerung. Das sind nicht einzelne Bausteine, die man lernt. 1998 fing ich mit meiner Selbstwürde an. Das Thema war abgeschlossen 2003. Doch dann kam das mit der Klarheit. Ich merke, ich bin nicht richtig klar. Daran arbeitete ich von 2003 bis 2011. Mitte November war das abgeschlossen. Dann merke ich, ich habe nicht genug Mitgefühl. Daran arbeite ich jetzt mit Paris seit 6 Jahren. So wird man benutzt. Und ich sage nur, all das, meine Lieben, ist ein einziger Funke von Selbsterinnerung. Einziges, Liebe ist sofort da. Klarheit ist sofort da. Du lässt dir kein X für U Form machen. Sofort da. Das ist alles nämlich eins. Ein und der gleiche Samen, aus dem heraus so viele positive Sachen entspringen können. Mitgefühl, Liebe, Klarheit, auch politische Klarheit. Klarheit ist Klarheit. Seelische, emotionale, egal, intellektuelle. Der Klarheit ist es wurscht, wofür du sie verwendest. Samasati. Remembering oneself. Same word for another saying in ancient Greek, they used to call it gnosis sarkon, means erkenne sich selbst. Und wenn man sich selbst erkennt, kann man sich nicht vergessen. Du hast so viel Freude, so viel lebendige, wirkliche Freude, bei dir zu sein, dass du diese Tendenz, nicht bei dir zu sein, damit du cooler willst und schöner willst und angenehmer daherquatschst, dass du das nicht mehr magst. Du redest so, wie du bist. Andere machen die schnelleren Witze, du machst eben deine langsameren Witze. Andere führen und leiden und du bist glücklich, so wie du bist. Niemand kann dir dieses Glück in irgendeiner Form wegnehmen. Lass alle anderen die Ersten sein. Die Schnellsten. Die Erleuchtetsten. Ich habe viele Kollegen, die damit ein Thema haben. Nur Brahman kann Brahman sehen. Nur Gott kann Gott sehen. Du kannst Gott niemals sehen. Das heißt, entspann deine Augen. Entspann deinen Verstand. In dieser Entspannung wird es von ihm selbst gesehen. Und es entsteht ein Shift von Identifikation. Der Sehende, der Wollende, das war nur eine relative, zeitbedingte Instanz. Man kann Gott nicht sehen. Man kann nicht erleuchtet werden. Selbst diese höchste Form von Hingabe muss tatsächlich auf dem Altar der menschlichen Ehrlichkeit geopfert werden. In dieser Demut entsteht tatsächlich etwas wie eine Befreiung im Herzen. Erst wenn dieses große Phantom auch ad acta gelegt ist, ist tatsächlich Befreiung. Moksha ist wirklich Moksha. Befreiung ist wirklich Befreiung. Auch vom Höchsten. Denn wenn ich ein Sklave des Höchsten bin, bin ich immer noch ein Sklave. Und dann mag das Höchste mit mir tun, was es will. Es mag sprechen, es mag nicht sprechen. Es mag meine Hände zum Kochen benutzen, zum Tee machen. Bitte, nimm dieses Leben ernst. Nimm deine Existenz wichtig. Ohne dich ist Gott machtlos. Durch deine Hände wirkt er. Durch dein Herz fühlt er. Durch deine Sprache spricht er. Nimm auch deine Sprache wichtig. Nimm deine Handlungen wichtig. Kehre immer wieder zurück zur Würde in deinem Herzen. Du bist das höchste Prinzip in der gesamten Schöpfung. Es fängt mit deinem Ich Bin an. Ich bin der oder diejenige. Und es hört mit einem Ich bin das, was immer da war und da ist und da sein wird. Es ist so ein wunderschöner Spruch von einem Meister, den ich mal besucht hatte, als ich sehr jung war in Indien. Ich konnte ihn damals nicht so verstehen. Ich habe später diesen Satz wiederentdeckt. Nisargadatta Maharaj, ein großer Wahrheitslehrer in Bombay, hat gesagt, wenn ich erkenne, dass ich nichts bin, nichts bedeutet nämlich, dass dieser Körper ist auch heute da, morgen nicht, also wer kann ich schon sein? Wenn ich erkenne, dass ich nichts bin, nennt man das Weisheit. Und wenn ich erkenne, dass ich alles bin, alles was da ist, dieses Ich Bin hier ist auch in diesem Ich Bin dort, dann nennt man das Liebe. Und zwischen diesen zwei Ufern fließt mein Leben, hat er gesagt. Dieses menschliche Leben fließt zwischen diesen zwei Ufern. Auf der einen Seite weiß man, man ist eigentlich nichts. Heute ist man da, morgen ist man schon wieder nicht da. Worauf soll man denn stolz sein? Auf seine Haarfarbe? Wenn man welche hat? Auf sein Wissen? Heute weißt du es, morgen nicht. Morgen hast du eine Grippe. Und schon hast du die Hälfte deiner Sachen vergessen. Und du sprichst genauso wieder wie ein Halbwahnsinniger. Oder ein Virus kommt, Magendurchfall und schon weißt du nur die Hälfte. So ein kleines witziges Ding. Und auf der anderen Seite, wenn du tatsächlich fühlst, dass das, was deine wirkliche, wertvolle Präsenz ausmacht, ist das, was diese Blume so schön macht, ist das, was diesen wunderschönen, lebendigen, manifestierenden, kreativen Tanz aus. Jedes Wiegen der Blätter bist du. Jeder Windhauch bist du. All das. Wie kannst du dich dieser Liebe jemals verschließen? Das Lachen in einem Kind bist du. Das Lachen in deinem eigenen Herzen bist du. Dieses Ich Bin ist in allem. Dann kommt automatisch Liebe. Automatisch möchtest du dich drum kümmern. Automatisch möchtest du helfen. Automatisch ist Mitgefühl da. Daher sage ich immer, Gott ist das Unvermeidbarste, was es überhaupt gibt. Früher oder später? Und warum nicht früher als später? Am besten jetzt sofort. Was hält dich zurück? Jetzt! Jetzt! Was hält dich zurück? Jetzt! Finde es heraus. Denn ich verspreche, das nächste Jetzt wird von diesem Jetzt bestimmt werden.
Aber jetzt sehen wir es zur Wahrheit. Gibt es eine allgemeingültige Wahrheit? Gibt es eine individuelle Wahrheit? Wahrheit, Wahrheit, Liebe, Weisheit. Und du hast eine eigene Wahrheit.
Wahrheit ist nur das, was wir sind. Alles andere ist relative Wahrheit, die kommt und geht. Ein Beispiel für eine relative Wahrheit ist zum Beispiel das Gesetz, das Isaac Newton entdeckt hat und später als Gravitationskraft bekannt wurde. Das ist auch eine Wahrheit. Wenn du auf der Erde einen Apfel hältst und aus reinem Spaß den Apfel loslässt, wird er nach unten fallen und nicht nach oben. Das ist eine Wahrheit, eine relative physikalische Wahrheit. Wenn du tagtäglich Ängste von morgens bis abends fütterst, Diskussionen, Dispute, wirst du mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit immer wieder neue Lösungen finden, die relativ zu dem sind, was du gesucht hast. Wird nie absolut sein. Jeden Tag aufs Neue werden sie untermauert, verstärkt, ausgeweitet, verbessert und so weiter. Auch das ist ad infinitum eine relative Wahrheit. Wahrheit hat tatsächlich einen absoluten Kern. Und es ist der Kern, in dem nie irgendetwas passiert, nie irgendetwas getrennt war. Papaji, mein Meister, hat immer gesagt, nothing ever happened. Nie im Universum ist jemals irgendetwas passiert. Wir lassen uns nur täuschen von Planeten, die ineinander krachen und von Galaxien, die von links nach rechts gehen und Andromeda paart sich dann mit Orion. In Wahrheit geschieht weit und breit überhaupt nichts. Und das ist nicht eine beobachtbare Wahrheit aus, sondern eine innere Weisheit, die der Mystiker, der in diesen tiefen Kern hineintaucht, tatsächlich erfahren kann. Und dann erübrigt sich jegliches Beobachten, jegliche Definition von Wahrheit. Wahrheit ist ein zutiefst persönliches Phänomen, was jeder in sich feststellen kann. Und Wahrheit, Guru, Meister, Gott und Liebe ist identisch. Es gibt keine Wahrheit, die getrennt vom Meister wäre. Es gibt keine Wahrheit, die getrennt von Liebe wäre, getrennt von lebendigem Humor. Vielleicht enttäuscht das einige von euch, die einen Weltenplan hinter dem Universum vermuten, dass irgendeine Form von einem großen Gott doch noch irgendwo gibt, mit einem ganz langen weißen Bart, mittlerweile natürlich voller Spinnweben, Skorpione und so weiter, Jahrmillionen wartend. Es gibt keinen Weltenplan. Du bist all das, was es gibt, und sonst gibt es gar nichts. Und wenn man dieses eigene existenzielle Sein tatsächlich fühlt und erforscht, entsteht automatisch Mitgefühl, Liebe, Wahrheit, unumstößbare Sicherheit. Und dazu ist jeder aufgerufen. Dazu rufe ich jeden auf in dem Satsang. Glaube mir nicht, sondern ich zeige nur auf etwas, was mir widerfahren ist. Du suche für dich, guck, ob es für dich auch so ist. Und ich freue mich über jeden. Hier und da gibt es immer wieder Freunde. Und ich sehe jeden nur als meinen Freund. Ich bin nicht jemand, der Schüler sammelt. Ich freue mich, wenn ich fliegende Herzen sehe. Wenn ich befreite Menschen sehe, die aus ihrem eigenen Käfig herausgestiegen sind. Und man kann es sehen und fühlen. Was ist das Käfig? Auch nur Illusion. Illusion, dass ich so wie ich bin, nicht okay bin. Und ich sage jeden, weil ich jeden liebe, so wie er ist. Du bist okay. I love you the way you are. You're not in jail. Ich sage jedem, hey, du meinst, das ist eine Schlange, weil das Licht nicht ausreichend ist. Aber es ist nur ein Strick, dann hat jemand liegen gelassen. Es ist keine Schlange, die kann dir nicht wehtun. Dieses Leben kann dir nicht wehtun. Diese Krankheit kann dir nicht wehtun. Selbst der Tod kann dir nicht wehtun. Der Tod ist eine immanente Phase, die jegliche Manifestation durchläuft. Deswegen sage ich, die Ursache für Tod ist die Geburt. Gibt es keine Geburt, gibt es auch keinen Tod. Wenn du Ah sagst, musst du auch sagen. Ganz klar. Wir sind aber nicht das, was geboren und gestorben wird. Sondern wir sind das, was dem Allen sogar zugucken kann. Und ich garantiere dir, so wie du morgens, wenn du die Augen aufmachst, den nächtlichen Tod überlebt hast, so wirst du auch deinen physischen Tod überleben. Genauso wirst du ihn auch überleben. Wie du jeden Morgen, wenn du die Augen aufmachst, den nächtlichen Tod überlebt hast. Diese Essenz im Herzen spürend, kennend, kannst du gar nicht anders, als sie lieben und sie als Wahrheit sehen und als lebendige, liebevolle Wahrheit. In ihnen haben wir so viele Namen dafür. Einer der Namen, den ich am meisten schätze, ist, weil er wenig behauptet ist, ist Brahman. Das heißt unmanifestiert. Hat keinen Namen, hat keine Form. Alles, was Namen und Form hat, ist relative Wahrheit. Weil kommt und geht, ist geschaffen worden. Das höchste Prinzip des Schaffens ist selbst nicht erschaffen, es ist das Erschaffende. Also im Prinzip kann man alles, was erschaffen ist und existiert, als relativ sehen. Wir können die Relationen untersuchen, das machen die Wissenschaftler. Wir können die inhärenten sogenannten Partikelchen bis ins Subatomare untersuchen. Das machen auch Wissenschaftler, auch Mystiker, die sich für Tao, der Physik interessieren und so weiter. Das sind wunderschöne Brückenwissenschaften. Die letztendliche Wahrheit und Wissenschaft befindet sich aber allerdings in einem absoluten, stillen, präsenten Raum, der jenseits von allen Namen und Formen da ist. Und das sind wir. Hier betreten wir einen völlig anderen Raum. Sein. Nicht Existenz, sondern Sein. Und das ist das, was Jesus gemeint hat mit ewiges Leben. Deine Frage ist hiermit eindeutig beantwortet. Als absolute Wahrheit ist das, was du bist. Und das kann nicht gefunden werden irgendwo. Erlesen, nachgefolgt. Mein Meister pflegt immer zu sagen, sei wie ein Löwe, der nicht nach Wahrheiten oder Pfaden sucht im Dickicht des Lebens, sondern er macht sich seinen eigenen Pfad im Dschungel. Mit diesem Mut wandere durch das Dickicht, suche nach dir, vertraue dir. Und wenn das Vertrauen felsenfest wird, wirst du es finden. Es ist unmöglich, es zu verpassen. Wenn man es verpasst, macht man irgendwas. Aber sich nicht hingeben. Wenn man sich hingibt, ist nur den Schlaf. Wer verpasst den Schlaf? Wer den Schlaf sucht, verpasst ihn. So, Schlaf, komm jetzt. Wir sind schon 2 Stunden da und du bist immer noch nicht da. Ich, das Gefühl des Sucher, ich meditiere seit 18 Jahren, ich gehe zu diesem verdammten Party seit 8 Jahren in Satsang, immer noch keine Erleuchtung. So kann der Schlaf nicht kommen. Ich sage immer Schlaf. Don't do anything. Das ist die gleiche Allegorie, die für spirituelles Erwachen da ist wie für den physischen Schlaf. Mache nichts, der Schlaf kommt. Vertraue mir. Auch im herzlichen Bereich, mache nichts. Gott sucht bereits nach dir. Er rafft ihre Röcke schon. Und sie rafft seinen Rock schon. Und sie rennt auf dich zu. Mit ihren nach dir schmachtenden Lippen. Verstehst du, was ich meine? Beautiful, beautiful man.
Ich habe auch eine Frage.
Yes.
Obwohl ich so diesen Raum, den ich spüre, und die Familie auch spüre, so reinfallen kann und bin, ist das Leben drumherum manchmal so anstrengend drumherum, weil der Technik und all diesen Anforderungen und all den Menschen, die alle immer irgendwas sagen, was man gut macht, nicht gut machen soll, wo es hingeht, egal ob im Job oder in der Familie, dass ich immer denke, also da bin ich ja gar nicht mehr da. Aber auch so, dann wird man dann so eng, dann hilft das alles gar nicht mehr.
Ja.
Also, konnte ich das irgendwie beschreiben, was ich meine?
Ja, klar. Und das nervt ja auch, wenn man immer wieder hört, dass Leben reine Bewusstheit und Freude und Leichtigkeit ist. Das nervt so tief. Von Verwirrung, wahrscheinlich Aufklärung, oder? Oder Klarheit. Die bedingen sich, weißt du? Das sind wie siamesische Zwillinge. Deswegen, ich bin weder für Verwirrung noch bin ich für Klarheit. Ich habe vorhin ganz klar gesagt, hier ist Klarheit Schnurz. Die kommt automatisch, wenn du dich immer mehr an dich selbst erinnerst, beim Pipi machen zum Beispiel. Niemand zwingt dich doch gerade. Ist mitten im Stress. Aber du musst Pipi machen. Gehst hin, machst Pipi. Wunderbare Meditation. Du stehst auf. Die Details lasse ich. Du gehst hin, jemand schreit nach dir. Während jemand nach dir schreit und du schon wieder spürst, mein Gott, komme ich denn auch nie zu mir? Ich bin auch noch da. Aber natürlich ist es mein Gedanke, weil deine ganze liebevolle Fürsorglichkeit dir momentan einem wunderbaren Subjekt gewidmet. Einen wunderbaren Lieblingsgast, der gerade an deiner Brust nuckelt, gewidmet. Und während du all dieses machst, dich einfach nur nicht selbst erinnern, ist genug. Mehr brauchst du nicht tun. Auch dass es stressig ist, bitte. Es ist so, wir sind ja nicht eingeladen zu einer Party nur, sondern wir haben hier tatsächlich uns das ganz gut hingekriegt und es wird immer besser, dass wir uns hier das Leben immer schwieriger machen. Es gibt Tausende von Menschen, die ganze Tage damit verbringen, bis sie das Leben noch mehr organisieren und schlimmer machen können. Die bezahlen wir auch noch durch unsere Steuergelder. Insofern hast du absolut recht. Es ist tatsächlich nicht einfach. Und jemand, der hat es vor 2000 Jahren schon angefangen und gesagt, dass menschenwürdiges Leben eigentlich Freude, Liebe ist. Was kümmert euch denn euer tägliches Geschäft so sehr? Lernt ihr nicht von den Lilien im Felde? Weißt du, was mit diesem armen Kerl passiert ist? Die konnten es nicht mehr hören. Die haben ihn tatsächlich ans Kreuz genagelt. Wenn er gesagt hätte, unser Leben ist furchtbar, lass uns zu dem Schwert ergreifen und diejenigen, die das so machen, bekämpfen, dann hätte er wahrscheinlich wunderbar einen Thron bekommen. Und mit Gott verhäuft worden. Aber die Wirklichkeit ist so, dass wirkliches, reales Leben in unserem Herzen leicht, freudig und still präsent da ist. Auch wenn außen die Hektik, der Stress passiert, wenn du dich an dich selbst erinnerst, wenn das der Schlüssel ist, in diesem hektischen und manchmal sehr kämpferischen und unfreundlichen Raum tatsächlich nicht nur überlebt, sondern froh lebt. Ich treffe mich jeden Tag mit Haifischen, jeden Tag. Die kommen und schnappen da und schnappen da und ich gucke mal die Zähne an und sage, ah, nicht geputzt. Ich sehe das alles ganz klar. Kaum lege ich meine Hand aus und schnappe jemanden an. So ist es halt hier. Man lernt schon seinen eigenen Weg. Man lernt dazu. Samasati, Samasati. Gott ist unvermeidbar. Gott ist unvermeidbar. Selbst im Gefängnis. Ich habe viele Freunde, die im Gefängnis Gott gefunden haben. Eingeschlossen, eingesperrt, eine Struktur, jetzt essen, dann das und das. Es gibt keinen Raum, wo Gott nicht wäre. Im tiefsten Stress ist Gott da, in der tiefsten Krankheit, überall. Versuch nicht so sehr nur das im Außen als Wirklichkeit zu sehen. Wir kreieren das doch alles nur. 99 gestresste Menschen, was erwartest du von denen? Die kreieren nur Stress. Und in den Schulen wird nur, das ist das Traurigste überhaupt, da wird Kindern ihre Kindheit genommen. Systemkompatible Wissensschlucker werden trainiert, die dann nachher auf Knopfdruck alles reproduzieren und die sollen dann Freude und Glück verbreiten können. Das ist also durchaus eine Botschaft in Sprengkraft, wenn ich sage, kümmere dich in erster Linie um dich selbst, um dein Herz, egal ob du im Stress bist oder so, kein Grund da, um dich zu vergessen. Und aus dieser Blume des Erinnerns dessen, was du bist, wird wirklich ein großer Baum in der Zeit. Das muss man pflegen. Man kann nicht von außen nur Unterstützung erwarten. Dann wird man abhängig von den Unterstützern. Geh deinen Weg als mutige, tapfere, liebevolle Frau, die durchaus sehr viel Stress natürlich hat. Ich kenne das. Jeder hier, der hier im Raum sitzt, kennt das. Aber die Qualität des sogenannten Stress ändert sich in der Zeit. Wir sind soweit, die Zeit ist verstrichen. Es gibt noch eine letzte Chance. Last question. Wenn jemand wirklich eine brennende Frage noch hat, wenn nicht, treffen wir uns, glaube ich, am Montag nochmal in einem offenen Satsang. Und heute Abend ist ein Mantra-Konzert mit uns angesagt. Da könnt ihr auch eine Frage stellen. Nee, ich habe das nicht gesagt. Namaste.